im Klopfprozess ist es häufig so, dass man dabei sich anschaut und immer wieder als Therapeutin lobe ich die Leute und sage, ja, super gut, machst du das, ganz genau, jetzt hier klopfen, mich anschauen, super gut. Und man lacht auch immer total viel, weil das einfach auch so ein bisschen albern ist. Und man könnte auch sagen, häufig sind das ja Themen, die einem dann doch so ein bisschen Angst machen, die dann hochkommen. Und das Klopfen ist was, was so albern ist, dass es gar nicht gefährlich sein kann im Hier und Jetzt. Und das heißt, es ist auch immer so eine Art Gegenwartsanker, wo man merkt so, boah, dieses Alte, was da gerade aktiviert ist, kann eigentlich gerade gar nicht aktiv sein, weil ich mache hier was ganz anderes im Hier und Jetzt. So. Der Bereich, mit dem ich mich forschungstechnisch am meisten auseinandergesetzt habe, ist, wie man wirklich alte, abgespeicherte Erinnerungsmuster oder auch Emotionsmuster, wie man die auflösen kann damit. Und das ist genau das, was du beschreibst, dass man an alte Sachen rankommt und dann damit präsent bleibt und dann wie so ein kleines Update passieren kann, wo man ab dann anders auf andere Situationen reagiert.
Schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst. In den letzten Monaten habe ich persönlich mich vermehrt mit dem Thema, wie kann ich eigentlich meine Psyche und meinen Geist verändern, aber über eine andere Ebene, nämlich eher über die körperliche Ebene. Was für gesundheitliche Maßnahmen kann ich durchführen? Was für körperliche Techniken gibt es eigentlich, um ein bisschen mehr Frieden ins Leben zu bringen, ein bisschen mehr Spaß ins Leben, ein bisschen mehr Freiheit auch? Und da bin ich unter anderem auf ein interessantes Buch gestoßen, nämlich Emotionale Erinnerungen klopfen als Schlüssel für Lösungen von Dr. Antonia Pfeiffer, auch mein heutiger Interviewgast. Und das ist ein Buch, was mich wirklich sehr, sehr positiv überrascht hat. Ich dachte eigentlich, es geht einfach nur stumpf um Neurowissenschaft, aber es hat einfach wirklich mein Verständnis von Gesundheit sehr, sehr erweitert. Und dann dachte ich mir, lade ich doch diese nette Dame auch mal zu einem Interview auf dem Schnell-Einfach-Gesund-Kanal ein. Ja, danke Antonia, dass du dir heute die Zeit für uns nimmst.
Ja, sehr gerne.
Möchtest du dich vielleicht einfach mal kurz vorstellen, auch vielleicht wie du selber zum Klopfen gekommen bist, was ja unser Hauptthema heute ist?
Ja, total gern. Ich bin Ärztin und ich bin Wissenschaftlerin und ich hatte das große Glück, dass ich das Klopfen irgendwie schon im Studium kennengelernt habe und schon im Studium anfangen durfte, quasi bei den Großen die Ausbildung mitzumachen. Und dann fiel mir diese Doktorarbeit in den Schoß und ich habe vor 11 Jahren angefangen, quasi jeden Stein umzudrehen, warum das Klopfen wirken könnte, weil damals gab es noch super wenig dazu. Und ja, bin dabei kleben geblieben, weil ich einfach die Methode PEP von Michael Bunne so mag und weil das Forschen dazu so Spaß macht.
Ich glaube tatsächlich, dass vielen Zuschauern oder Zuhörern auch gar nicht richtig bewusst ist, was eigentlich Klopfen ist, was es für eine Technik ist. Ja. Vielleicht willst du da auch einfach mal eine kleine Einführung geben.
Ja, total gern. Also Klopftechniken, muss man erstmal sagen, sind eine relativ große Gruppe. Ich glaube, es gibt mehr als 40 Klopftechniken weltweit. Und was das Grundprinzip ist, dass man im Stress und auch im psychotherapeutischen Setting und auch alleine, also das ist so das Besondere an den Klopftechniken, dass man auf Punkte klopft, die aus der Akupunktur entnommen sind und dabei an das Belastende denkt. Und es gibt quasi Klopftechniken, die sind wirklich eher, es ist schwer zu erklären. Also die Methode, mit der ich arbeite, PEP, ist eine wirkliche psychotherapeutische Methode, wo man wirklich sagt, okay, es ist ein in einen psychotherapeutischen Prozess integriert. Und dann gibt es auch andere Klopftechniken, wo es mehr spiritueller ist ein bisschen oder ja, die auch einfach von den Wirkhypothesen eher auf den energetischen Hypothesen quasi beruhen. Und deswegen werden sie, glaube ich, weniger im psychotherapeutischen Bereich eingesetzt, was spannend ist, wenn man ja bei beiden klopft und bei beiden Affirmationen spricht und bei beiden sich mit emotionalen Themen beschäftigt. Nur die eine hat eine andere Hypothese. Und deswegen wird sie einfach weniger anerkannt, glaube ich, im Psychotherapeutischen.
Mhm. Ich finde es ja allgemein spannend, dass du als eigentlich ja schulmedizinische Ärztin da so offen auch dafür bist, auch für Akupunktur, Meridiane, aber das natürlich dann auch verknüpft mit der Wissenschaft dazu. Also das finde ich einzigartig tatsächlich.
Ja, danke. Ja, das Spannende ist, ich hatte die Aufgabe in der Doktorarbeit herauszufinden, welche neurowissenschaftlichen Wirkhypothesen gibt es dafür? Und das war unglaublich spannend, weil man kann das Klopfen einfach komplett ohne Energie und sonstige Hypothesen erklären. Und es ist eigentlich auch weitaus plausibler, oder es ist auf jeden Fall aus unserer wissenschaftlichen und westlichen Sicht komplett möglich, das wirklich mit Wissenschaft oder mit westlicher Wissenschaft zu erklären. Und ich glaube, das ist ein Vorteil, weil das einfach die Sprache ist von der Medizin, in der wir uns insgesamt aufhalten heute. Und es ist irgendwie wie so ein Gehirnjogging, dass man merkt, wow, man kann ein und dieselbe Methode mit zwei unterschiedlichen Sachen erklären. Und dann merkt man auch, dass es irgendwie, wie strange die Wissenschaft ist, weil das eine wird dann als wissenschaftlich anerkannt erklärt und das andere als irgendwie Esoterik, obwohl beides gleich wirkt. Nur beim einen nutzen wir die eine Sprache, beim anderen die anderen.
Ja, und ich glaube, damit hast du tatsächlich auch einfach vielen eher klassischen Psychotherapeuten die Augen geöffnet und ja, den Zugang gewährt. Und das ist ja schon was Schönes, ja.
Ja, das wäre schön.
Du arbeitest ja hauptsächlich mit der PEP-Methode. Hast jetzt auch gerade schon gesagt, es gibt viele andere Methoden. Also ich kenne zum Beispiel EFT, Emotional Freedom Tapping. Genau. Vielleicht kannst du kurz mal erklären, was die Unterschiede dazwischen den Methoden sind.
Ja. Also es gibt einen ganz großen Unterschied. Und der ist, dass man bei PEP gibt es Kurbeln und Klopfen. Und das heißt, bei PEP klopft man wirklich nur dann, wenn ganz starke Emotionen da sind. Und wenn man quasi das runterbringen möchte oder wie verarbeiten möchte, das, was da gerade hochkommt. Und sonst nutzt man hier so ein Kurbeln. Und Kurbeln bedeutet, man macht kreisende Bewegungen unter dem Schlüsselbein und spricht Worte aus, wie auch wenn da gerade ein Teil Angst hat, bin ich trotzdem in Wirklichkeit in Sicherheit. Und PEP basiert aber auf einem so diagnostischen Tools und auf einem wirklichen Fundament an psychotherapeutischen Methoden und Denkweisen. Das heißt, wenn man sich so eine Stunde vorsetzt oder vorstellt, ist es wirklich so, man spricht über ganz klassisch psychotherapeutische Themen. Dann hat man einen sehr klaren Leitfaden, was man fragt. Zum Beispiel, ich frage immer bei einem Thema, was passiert im Körper, wenn du daran denkst, was passiert in den Emotionen, was passiert im Kopf an Gedanken. Und dann arbeitet man sich mit den Tools hindurch und löst quasi das, was sich im Körper immer wieder zeigt, auf, dadurch, dass wir den Körper mit integrieren und dadurch einfach auch sehr, sehr viel schneller Emotionen beruhigen können, die im Prozess aufkommen. Aber man kann es sich wirklich vorstellen wie eine sehr humorvolle, liebevolle psychotherapeutische Sitzung mit viel Ressourcenaktivierung und wirklich sehr viel Humor und sehr viel menschlicher Interaktion, wo eben auch noch der Körper genutzt wird, um das, was hochkommt, zu regulieren und zu transformieren.
Ich glaube halt gerade beim PEP ist ja auch ein großer Vorteil wirklich dieses Zwischenmenschliche. Ja. Wenn wir jetzt natürlich alleine sind, wir machen bestimmte Klopftechniken, ist das auch schön, um akuten Stress zu lindern. Aber eben auch diese Erfahrung zu machen, Emotionen zu verarbeiten und zu zeigen mit anderen Menschen. Ich glaube, das ist schon sehr, sehr wertvoll.
Total. Ja.
Was sind denn die Anwendungsgebiete vom Klopfen?
Das ist super spannend, weil ich glaube, das hängt davon ab, wie gut der Mensch ausgebildet ist, der mit dem Klopfen arbeitet. Es gibt zum Beispiel Anke Nottelmann, die auch mit PEP arbeitet, die wirklich mit komplex traumatisierten oder mit Menschen mit einem komplex traumatischen Hintergrund arbeitet. Und die ist einfach eine sehr fundiert ausgebildete Traumatherapeutin und hat die Methode PEP auch dafür quasi angepasst und weiterentwickelt. Die kann dann mit ganz anderen Fällen arbeiten als jemand, der diese Hintergründe nicht hat. Und ich glaube, die Hauptanwendungsgebiete weltweit sind Stressreduktion, Angstbewältigung und so Alltags. Also Menschen wenden das einfach im Alltag an, um sich zu beruhigen. Und auch jetzt meine Klienten, die jetzt kommen dann zurück in die Sitzungen oder von der Zeit zwischen den Sitzungen und erzählen, ja, und dann war die eine Situation auf der Arbeit, bin ich schnell aufs Klo gegangen und habe kurz mal gekurbelt und geklopft und habe mich wieder runtergeholt und feiern das total. Oder also es ist wirklich auch was man selber im Alltag für sich anwendet. Und so im Therapeutischen hängt es, glaube ich, davon ab, wie man wie man einfach generell selber aufgestellt ist, mit was für Themen man gerne arbeitet. Bei mir, ich arbeite super viel mit Beziehungsthemen und so Lebenskrisen aller Art. Mit Sängern, die Auftrittsstress haben, habe ich eine Zeit lang super viel gearbeitet. Dann habe ich eine Zeit lang ganz viel Krisenintervention gemacht. Dann kommen Menschen, die wollen einfach glücklichere Beziehungen haben. Das ist so das Hauptthema, mit dem ich arbeite. Und dann arbeitet man an den kindlichen Erfahrungen, an den Beziehungsmustern, an den alten, schlecht gelaufenen Beziehungen. Und ich habe aber auch viele Freunde, die arbeiten mit Depressionen, mit Künstlern, mit Sportlern, mit Prüfungsangst. Gerade am WDR, also es hängt sehr davon ab, was man selber macht und welche Tools man hat. Und dann nutzt man quasi das Klopfen, um mit den Themen zu arbeiten, mit denen man eh arbeitet und wo man eh gut aufgestellt ist.
Ja, also ich sehe schon, es ist sehr, sehr vielseitig.
Ja, total.
Hast du auch Patienten mit körperlichen Symptomen, die Besserung dadurch erfahren?
Was ich oft habe, ist, dass Leute zum Beispiel erzählen, wow, ich hatte da seit Jahren diesen Rückenschmerz, von dem haben sie mir davon noch nie erzählt. Und dann, der hat sich aufgelöst, als wir an dem Thema mit Liebeskummer XYZ gearbeitet haben oder so. Mhm. Also sowas gibt es häufig. Ich selber arbeite einfach, ich kriege so viele Anfragen, dass ich meistens mir aussuchen kann, welche Klienten ich nehme, und dann nehme ich die, wo ich mich am besten mit auskenne. Aber es gibt definitiv sehr viele Menschen auch auf der Welt. Das ist auch eins der Bereiche, wo es erforscht ist. Im Bereich von, sagen wir mal, stressbedingten Kopfschmerz gibt es ein paar Studien. Ich weiß auch, es gibt viele Menschen, die wenden das an, um einfach mit Rückenschmerzen besser klarzukommen. Es gibt auch eine Studie. Leider sind alle Klopfstudien relativ klein, weil das Geld dafür zu kriegen ist sehr schwierig. Aber es gibt eine Studie mit Veteranen, die so eine posttraumatische Belastungsstörung hatten, und bei denen sind auch die Rückenschmerzen um 42% zurückgegangen. Also es gibt sehr viele auch sehr viele Orte auf der Welt, wo das Klopfen in Krankenhäusern zum Beispiel eingesetzt wird. Zur Stressbewältigung vor Operationen oder zur Stressbewältigung beim Geburtsstress. Also es ist dadurch, dass der Körper einfach mit einbezogen wird und das Ziel ist, den körperlichen Stress oder den im Körper erlebten Stress zu reduzieren, durch das Klopfen von zum Beispiel auch Gesichtspunkten, die auch mit dem parasympathischen Nervensystem wieder verknüpft sind, wird es, glaube ich, tatsächlich auch viel angewandt bei so körperlichen Geschichten. Mhm. Ja.
Ja. Also meine Hintergrundgeschichte ist tatsächlich, ich habe jahrelang unter so Reizdarmsyndromen gelitten und habe auch irgendwann festgestellt, ich kann da sehr, sehr viel über die normale körperliche Ebene arbeiten, über Ernährung und alles Mögliche. Aber so dieses Emotionsthema und das Verarbeitungsthema spielt natürlich da einfach eine große Rolle. Und das war für mich einfach, als ich angefangen habe, da wirklich dran zu arbeiten, und es ist nicht immer leicht, hat sich sehr, sehr viel getan. Und auch die Erfahrung, die ich jetzt so mit Klopftechniken habe, also mit Eigenanwendung, war da sehr, sehr positiv.
Super, ja.
Ja, aber eher anders, als du das beschreibst. Ich nehme das gerade so wahr, als ob man wirklich Klopftechniken bei akuten Emotionen benutzt. Und bei mir ist es eher so, ich habe teilweise eher einen geringen Zugang zu meinen eigenen Emotionen und spüre die gar nicht stark. Und wenn ich aber dann einen gewissen Hauch davon spüre und klopfe, dann nehme ich, also dann werden die erstmal stärker und ich kann sie erstmal richtig wahrnehmen.
Spannend. Das habe ich auch schon manchmal bei Leuten gehört. Das ist wirklich spannend. Also, und das ist, glaube ich, auch das Bizarre ist, wenn man das nicht selbst ausprobiert, das Klopfen, dann weiß man manchmal gar nicht, worüber reden die beiden Leute hier. Und was man sich so vorstellen kann, ist, dass während man klopft, man wirklich die Emotionen spürt. Und was sein kann, auch was du gerade beschreibst, ist ja, dass du quasi sie stärker wahrnimmst. Und es ist quasi weniger Ablenkung. Viele Leute sagen immer, das Klopfen, ach, das ist nur Ablenkung. Und gleichzeitig ist es weniger Ablenkung, weil man beim Klopfen quasi auch in den Körper reinspürt und ganz präsent bleibt und eben so ein bisschen das Monkey Mind ausschalten kann, weil man eben etwas tut. So. Also Ich weiß nicht, ob dir das auch so ging.
Ja, das beschreibt es, glaube ich, ganz gut tatsächlich, ja.
Ja, und manche nehmen dann auch andere Dinge wahr und können eher präsenter sein mit den Emotionen. Und was auch noch wichtig ist, also die werden zwar vor allen Dingen auf der Welt wahrscheinlich für akute Sachen genutzt, aber der Bereich, mit dem ich mich forschungstechnisch am meisten auseinandergesetzt habe, ist, wie man wirklich alte, wie so, abgespeicherte Erinnerungsmuster oder auch Emotionsmuster, wie man die auflösen kann damit. Und das ist genau das, was du beschreibst, dass man an alte Sachen rankommt und dann damit präsent bleibt und dann wie so ein kleines Update passieren kann, wo man ab dann anders auf andere Situationen reagiert. Und man kann sich das immer ganz gut mit so einer Prüfungsangst zum Beispiel vorstellen. Viele Menschen haben irgendwann mal eine richtig beschissene Prüfungsphase erlebt oder so. Und danach entwickeln sie Angst. Und das ist wie so ein Reaktionsschema, was wie so ein Schutzmechanismus für diese Prüfungssituation von unserem klugen System quasi gebastelt wurde. Und wenn man in einem bestimmten Schema das reaktiviert und neue Informationen durch das Klopfen oder auch durch andere Sachen hineingibt, kann das wie ein Update kriegen und sich wirklich dauerhaft und nachhaltig verändern. Und das ist so, das war mein Hauptforschungsbereich und es ist so spannend, sich überhaupt damit auseinanderzusetzen, dass das möglich ist und das auch dann zum Beispiel in den Klopfprozess zu integrieren.
Ja, da möchte ich später noch ein bisschen genauer drauf eingehen, das finde ich auch sehr spannend.
Ja.
Für jetzt fände ich es eigentlich ganz schön, wenn du vielleicht mal so eine Basis-Klopfabfolge vielleicht auch zeigen würdest, du einfach erklären kannst, wie kann der Zuschauer, der Zuhörer das für sich auch im Alltag anwenden. Dann kann man es sich viel besser vorstellen.
Total gern. Ich habe auch ein Mini-Video, das kannst du mit drunter verlinken, wo quasi ein kompletter Durchgang drauf ist.
Das mache ich, ja.
Finde ich immer super hilfreich. Also das Gute am Klopfen ist, dass man es tatsächlich auswendig lernen kann oder einfach sehr einfach sich merken kann. Bei PEP ist die Abfolge, die ich immer so versuche beizubringen, ist erstmal kurz innehalten und gucken, was ist eigentlich gerade los. Reinspüren, welche Emotion ist da, wo im Körper spüre ich den Stress, was ist eigentlich gerade, also wie erkläre ich mir, dass es mir gerade so geht, wie es mir geht. Und das ist oft schon so ein Mini-Separator, um überhaupt zu gucken, so hey, was ist eigentlich gerade mit mir los, so in etwa. Dann würde man entweder einmal ganz klassisch den Klopfdurchgang machen, wenn zum Beispiel gerade die Emotionen so in etwa bei 10 sind und man weint und die Krise kriegt. Und du kannst auch gern mitklopfen, oder du kennst das ja, aber man fängt an hier auf dem Handrückenpunkt. Und meistens muss man gar nicht aktiv an das Thema denken. Man kann aber auch an das Thema denken oder einfach dahin spüren, wo die Emotion ist. Dann geht man weiter hier an den Handkantenpunkt und klopft einfach in so einem ganz stetigen, ruhigen Rhythmus und spürt dabei rein und ist neugierig, was passiert. Dann kleiner Finger klopfen.
Ist das von der Intensität her?
Manche machen auch so. Lustigerweise klopfen bei PEP super viele Leute so. Und ich habe es mir auch angewöhnt. Ich glaube einfach, weil das hier viel härter ist. Und das hier ist irgendwie weicher für die Hand, die klopft.
Okay, also die Stärke, wie stark ich klopfe, ist jetzt gar nicht so wichtig.
Ist überhaupt nicht so wichtig. Ich sage immer so, dass es angenehm ist. Generell ist das Gute beim Klopfen immer, man kann es immer so machen, dass es angenehm ist. Genau, dann klopft man hier weiter. Im Klopfprozess ist es häufig so, dass man dabei sich anschaut und immer wieder. Als Therapeutin lobe ich die Leute und sage, ja, super gut machst du das, ganz genau. Jetzt hier klopfen, mich anschauen, super gut. Und man lacht auch immer total viel, weil das einfach auch so ein bisschen albern ist. Und man könnte auch sagen, häufig sind das ja Themen, die einem dann doch so ein bisschen Angst machen, die dann hochkommen. Und das Klopfen ist was, was so albern ist, dass es gar nicht gefährlich sein kann im Hier und Jetzt. Und das heißt, es ist auch immer so eine Art Gegenwartsanker, wo man merkt, so boah, dieses Alte, was da gerade aktiviert ist, kann eigentlich gerade gar nicht aktiv sein, weil ich mache hier was ganz anderes im Hier und Jetzt. So. Genau, dann klopft man hier weiter und zwischen den Augenbrauen. Und dann kommt hier so ein Punkt, der ist quasi der Anfang der Augenbraue. Ich kann den immer nicht erklären und ich vergesse den auch im Alltag super häufig. Und das ist auch super gut zu wissen. Beim Klopfen ist es nicht schlimm, wenn man mal was falsch macht. Genau, an der Außenkante, an der Außenseite vom Auge. Und manche Leute klopfen auch gerne beidseitig. eigentlich ist es nur einseitig, aber manche Leute klopfen beidseitig und alle Menschen fragen mich immer, muss man rechts oder links, und es ist total egal. Unterm Auge. Ganz genau. Unter der Nase. Dann zwischendurch mal drauf achten, ob auch die Ausatmung mit aktiviert ist. Und hier, und dann klappt man hier unterm Schlüsselbein. Ganz häufig muss man anfangen zu gehen. Also falls ihr gerade mitklopft und auf einmal eine Gähnattacke bekommt, das ist total normal. Und dann so auf dem Brustkorb, ich stehe einmal ganz kurz auf. Genau, unterm Arm. Und auf dem Brustbein. Und dann gibt es noch so eine Zwischenentspannung, da würde man hier klopfen und Augen auf, Augen zu, Augen auf. Dann einmal mit den Augen ganz nach rechts, einmal mit den Augen ganz nach links. Einmal einen großen Kreis in die eine Richtung und einen großen Kreis in die andere Richtung mit den Augen. Dann summen. Ich mache meistens Pippi Langstrumpf. Und dann zählt man rückwärts oder macht eine Matheaufgabe. Ich gebe meistens sowas Schwieriges wie 7x7. 49. Und dann würde man nochmal summen und dann nochmal reinspüren, wie es jetzt ist. Und ja.
Also ich fühle mich jetzt schon entspannter.
Ja, ich fühle mich auch entspannter. Das ist immer, also es ist irgendwie, das ist irgendwie das Schöne daran, dass es etwas ist. Ich habe das auch mal in einem Yogakurs angeleitet und es war ganz erstaunlich, nach dem Yoga machen, dann noch klopfen. Danach waren wir alle wie tief, so tiefenentspannt, das war wirklich erstaunlich. Ja, und bei PEP kommt noch mit hinzu, wenn der Stress nicht weniger wird, weiß man trotzdem immer ganz genau, was man als nächstes macht. Und Michael Bohne hat die Big Five Lösungsblockaden identifiziert und da schaut man sich so an welchen Punkten bleiben Menschen häufig in emotionalen Konflikten so ein bisschen stecken und man kommt nicht wirklich weiter. Und er hat gesagt, das ist bei Selbstvorwurf, Fremdvorwurf, wenn man sich innerlich jünger fühlt, als man eigentlich ist in der Situation, wenn man blöde Erwartungshaltungen an andere Menschen hat, sowas wie, boah, der sollte doch aber mal das und das machen. Und wenn man so Loyalitäten hat, zum Beispiel wenn der Opa im Bergbau war und irgendwie ein schweres Leben hatte und man sich da nicht erlaubt, erfolgreich zu sein, wegen der schweren Geschichte. Solche, und dann gibt es Tools, mit denen man diese Dinge auflöst. Und das ist irgendwie auch so das, was diese, also was vor allen Dingen PEP auszeichnet, aber ich glaube auch die anderen Klopftechniken auszeichnet, dass man wirklich sehr aktiv Tools hat, mit denen man an den Themen arbeitet. Das heißt, man redet nicht drüber und analysiert sie hin und her, sondern man arbeitet daran, dass sich das körperliche Wohlbefinden beim Denken an ein Thema im Hier und Jetzt der Sitzung verändert, sodass die Menschen rausgehen und wirklich so das Gefühl haben, so wow, es hat sich was gelöst. Denn wenn man sich durchkurbelt oder durcharbeitet durch diese Fremd- und Selbstvorwürfe und so weiter, dann löst sich einfach automatisch etwas, weil das ja diese großen Themen sind, mit denen wir lange Zeit durch die Gegend gelaufen sind, sozusagen. Mhm. Ja.
In deinem Buch gehst du ja auf verschiedene Wirkmechanismen ein. Und einer dieser Hauptwirkmechanismen ist ja der Vagusnerv. Vielleicht kannst du da mal einen kurzen Einblick geben. Was ist eigentlich der Vagusnerv? Wie ist der Zusammenhang mit Stress und auch mit Gesundheit?
Sehr gerne. Das ist eine super gute Frage und eine so wichtige. Der Vagusnerv, der ist erstmal einfach ein Nerv, der quasi aus dem Gehirn, er ist der 10. Hirnnerv, er läuft aus dem Gehirn durch die Halsregion, durch den Brustkorb bis zu den Bauchorganen. Und er ist der wichtigste Zweig vom parasympathischen Nervensystem. Das heißt, er sendet diese beruhigenden Erholungssignale an die Organe und empfängt gleichzeitig Informationen aus den Organen, die zum Gehirn gehen. Also es ist wie so eine Autobahn, die in beiden Strecken Informationen sendet. Und über eine Aktivierung von diesem Vagusnerv, da laufen momentan wahrscheinlich wirklich, vielleicht noch nicht Millionen, aber ich glaube mehrere hunderttausend Studien auf der Welt, wie wir den aktivieren können und so Gesundheitsparameter beeinflussen können. Und es ist wie so der größte Hype der Forschung gerade. Also das, man kann es sich überhaupt nicht vorstellen. Ich google immer, also ich schreibe gerade das Buch für die, also für eine amerikanische Version um. Das heißt, ich bin den ganzen Tag am Recherchieren oder oft am Recherchieren. Und es gibt so viele vage Studien irgendwie zu allem gefühlt. Also es ist zugelassen inzwischen für Depressionen, Epilepsie. Man forscht gerade viel zu chronischen, entzündlichen Darmerkrankungen, zu Chronic Fatigue, zu Herzgeschichten, zu Rheuma, also zu allen möglichen gesundheitlichen Dingen. Und das Spannende ist, dass wir den Vagusnerv nicht nur elektrisch stimulieren können, wozu die alle forschen, sondern eben auch durch sowas wie Atemtechniken oder vermutlich auch durch sowas wie Klopftechniken aktivieren können, weil ein Bereich im, also der teilt sich einen Hirnnervenkern mit der Gesichtshaut. Und wir klopfen ja auch relativ viel die Gesichtshaut. Das ist so ein Mechanismus, wie wir den wahrscheinlich aktivieren. Und dann gibt es so kleine Rezeptoren in der Haut, die gut auf so liebevolles Streicheln reagieren. Und da, die aktivieren wir auch beim Kurbeln. Und dann ist auch, dass die Art der zwischenmenschlichen Interaktion ja sehr spielerisch ist beim Klopfen. Und es gibt so eine große Theorie, über die man stundenlang reden könnte, die Polyvagaltheorie von Stephen Porges, wo er einfach erklärt, dass bestimmte Formen von Begegnungen uns auch regulieren können und bei uns auch eher so dieses Wohlbefinden wieder aktivieren können. Und das ist einer dieser Wege, ist eben dieses Spielerische und auch dieses sehr auf Gemeinschaft fokussierte beim Klopfen, was man schwer in Worte fassen kann. Aber wenn zwei Leute gemeinsam kurbeln und gemeinsam klopfen und immer das Gleiche machen, entsteht so ein Gemeinschaftsgefühl und auch viel Verbundenheit auf einer sehr nonverbalen Ebene. Und genau, das sind so die vielen Wirkweisen, wie wir wahrscheinlich beim Klopfen auch den Vagus aktivieren.
Ja, sehr spannend. Ich finde es auch, also ich persönlich mache gerne Qigong und meine, das ist eine sehr, sehr alte Bewegungskunst. Und da waren diese Prinzipien auch schon bekannt. Also so Basis-Qigong-Übungen fangen meistens mit Klopfen am ganzen Körper an und auch mit langsamen Streichbewegungen. Das, was wir jetzt so langsam mit der Wissenschaft eben erforschen. Ja.
Das ist sowieso total spannend. Also ganz viel von dem, ja genau, also ganz viel von dem, was gerade in der Wissenschaft als sinnvoll rausgefunden wird, praktizieren Menschen schon seit sehr langem.
Ja. Eine Frage, die ich mir persönlich einfach schon häufig gefragt werde, ist so, wie und wo werden eigentlich unverarbeitete Emotionen im Körper gespeichert? Und also gibt es irgendwie so ein Gedächtnis im Körper oder auf körperlicher Ebene? Und dann natürlich auch, wie wirkt sich das irgendwie auf den Körper aus, wenn wir solche Emotionen nicht verarbeiten?
Ja, boah, das ist eine der spannendsten Fragen überhaupt. Mhm. Und auch eine, wo wir, glaube ich, gerade noch ganz viel lernen. Und wo ich, mit der ich mich sehr viel auch selbst beschäftige. Ich habe selbst auch eine sehr lange Gesundheitsgeschichte hinter mir und praktiziere auch alle möglichen Methoden und das, also und Tanztechniken und alles. Und deswegen habe ich sie mir auch schon so oft gestellt und auch aus wissenschaftlicher Sicht schon so oft gestellt. Und die Antwort ist immer noch nicht wirklich vollständig. Ich glaube, dass sehr, sehr viel, also man kann sich das so vorstellen. Es gibt im Gehirn Bereiche, wo so Erinnerungsspuren abgespeichert werden, die körperliche Reaktionsmuster sind. Und das heißt, es ist nicht die Geschichte, also die Geschichte, die wir uns zu einem Event erzählen, sondern es ist das Körpermuster mit allen Emotionen, Stress, Anspannungsgeschichten, die wir ab dem Moment oder ab dieser Phase mit uns tragen. Und das ist eher im Gehirn abgespeichert. Also das ist so, wie wenn zum Beispiel, wenn, das ist jetzt ein ganz extremes Beispiel, aber wenn kleine Mäuse ein Medikament bekommen, was das Immunsystem supprimiert und gleichzeitig Zuckerwasser bekommen, sodass das Medikament süß schmeckt, kann es sein oder gibt es Studien, die zeigen, dass danach das Zuckerwasser die Immunsuppression auslöst. Und dann ist das nichts, was irgendwie im Körper gespeichert ist, sondern was im Kopf da ist einfach der Geschmack von Zuckerwasser. Erinnerungsspur löst im Körper das aus. Und deswegen bin ich mir immer nicht hundertprozentig sicher, wo, also ich glaube, es ist gemeinsam im Kopf und Körper gespeichert. Wenn man zum Beispiel einen Unfall hat und danach ist der Psoasmuskel total verspannt, weil das Schockmuster war, ich ziehe mich zusammen und danach bewege ich mich ganz lange nicht, weil ich irgendwie im Krankenhaus liege und ich bleibe immer in dieser Haltung, dann kann es sein, dass der Körper, dann man kommt raus und irgendwie ist die Dauerhaltung danach wie angespannt. Dieses Muster ist sowohl im Kopf gespeichert als auch im Körper da. Und die spannende Frage ist, wie löst man es? Wenn natürlich löst man es dann im Körper, aber bestimmt kennt ihr alle das auch. Man ist irgendwie in so einem typischen Körpermuster über Jahre drin. Und dann geht man zum Osteopathen, man macht die Übung. Und immer wieder passiert es, dass man so ein bisschen rauskommt und dann fällt man doch wieder so ein bisschen zurück und in das alte Spannungsmuster. Und ich glaube, das ist so, zum Teil ist es natürlich, ist es wichtig, da im Körper dran zu gehen, aber auch irgendwie im Kopf die Bewegung. Also ich glaube, es ist wirklich so eine Mischung aus Kopf und Körper, wo sich die immer gegenseitig verstärken. Wenn wir ganz häufig im Körper das lösen, kann es sein, dass es sich nach und nach auch im Kopf verändert. Und dann ist es häufig so, dass noch so eine Art emotionale Restschema im Kopf drin steckt, wo man auf einmal an einem emotionalen Thema arbeitet und dann löst sich noch was im Körper. Also das ist so komplex. Ich habe zum Beispiel auch Leute, die kommen mit sowas wie einer Frozen Shoulder, also so einer eingefrorenen Schulter. Und dann arbeiten wir an emotionalen Themen. Danach gehen sie nach Hause und sagen so, boah, auf einmal konnte ich meine Schulter 20 Zentimeter weiter bewegen. So, also es ist irgendwie ein Wechselspiel. Was, glaube ich, aber auch die Realität ist, dass einfach Körper und Geist doch sehr viel verbundener sind, als wir es uns quasi eingestehen.
Ja, sehr, sehr spannend. Also für dich wäre eine Lösungsmethode dann das Klopfen auch dafür. Und ich kann mir gut vorstellen, wie man das dann anwendet bei bewussten Erinnerungen,
Die
irgendwelche Kopplungen hervorgerufen haben. Ja. Aber ich kann es mir nicht vorstellen, wie das abläuft, wenn wir jetzt unterbewusste Verknüpfungen haben. Wie geht es da vor?
Also das Praktische ist, dass man beim Klopfen im Protokoll quasi von einer Sitzung, gerade auch wenn man sich damit auskennt, wie das alles zusammenhängt, fragt man häufig, ja, wenn du einfach reinspürst in den Körper und an zum Beispiel das Thema denkst, an dem wir arbeiten wollen. Was passiert im Körper? Und dann arbeiten wir daran, dass das, was sich im Körper zeigt, verändert. Und dann kann es auch mal sein, dass man kurbelt und sagt, auch wenn ich gerade keine Ahnung habe, was das für eine komische Emotion ist, aber da irgendwas ist, was sich super schräg anfühlt, bin ich trotzdem heute in Sicherheit und liebe und schätze ich mich so, wie ich bin. Und dann klopft man zum Beispiel und spürt zu diesem diffusen Etwas im Körper hin. Und man arbeitet halt mit dem, was auch nicht so richtig einen Namen hat. Und was auch spannend ist bei dem, ist ja dieses Nichtsprachliche, das ist in nichtsprachlichen, nicht bewussten Bereichen abgespeichert. Also zum Beispiel, wenn man einen Autounfall mit einem roten Auto hatte, kann es sein, dass man danach auf ein rotes Auto Stress abgespeichert hat. Wenn das aber was ist, wo man gar nicht bewusst war, dass da jetzt gerade, wo vielleicht die Erinnerung noch gar nicht funktioniert hat, die bewusste Erinnerung als Kind, kann es sein, dass man aus irgendwelchen, dass man nicht mehr weiß, warum man diese Angst da hat. Man weiß nur, die Angst ist da. Und dann hat man die sprachliche Komponente davon. Und da erzählt man eine Geschichte zur Angst. Und diese beiden Dinge, die müssen nicht stimmen. Also ganz häufig ist es ja so, man sagt, boah, ich will an diesem einen Thema arbeiten, ich weiß ganz genau, das war XYZ, das es ausgelöst hat. Und dann sitzen Leute hier, das ist hier meine Praxis, wo wir gerade sind, dann sitzen Leute da und auf einmal arbeiten wir daran und es wird irgendwie klar, die Hypothese, mit der die Leute gekommen sind, stimmt vielleicht auch gar nicht. Also diese Geschichte, die unser kluges Köpfchen sich immer zu unseren Emotionen und Körperempfindungen ausdenkt, die ist nicht immer kongruent so. Und dann, also dies, wir arbeiten eigentlich immer an nicht sprachlichen Erinnerungen mit, weil die ja diese Körperreaktionen sind. Also die Angst, die wir spüren, das Bauchkrummeln, was wir spüren, die angespannten Muskeln oder dieser Kloß auf dem Herz oder diese Schwere in der Kehle oder dieser Stein in der Kehle oder so. Also diese Sachen kommen ja quasi aus dem Nichtsprachlichen. Ich weiß nicht, ob das klar, aber es ist irgendwie so spannend, weil wir können darüber sprechen und trotzdem ist es ja nicht sprachlich, was da drin ist eigentlich.
Und kommt es dann auch manchmal vor, dass so unterbewusste Erinnerungen, also die man jetzt nicht bewusst herrufen kann, dass sie dann wieder aufkommen, wenn man auf körperlicher Ebene arbeitet? Aus der Kindheit oder so?
Das ist so ein Bereich, wo gerade die größte wissenschaftliche Streit darüber existiert, ob es das gibt oder nicht. Ich habe das super selten. Also das Spannende ist, dass diese nicht sprachlichen Erinnerungen, das sind nicht Geschichten, die irgendwie verdrängt wurden, sondern es sind die Körperreaktionen auf eine Situation. Es sind wirklich nur die Reaktionen. Und dann gibt es vielleicht höchstwahrscheinlich auch noch diese verdrängten Geschichten. Und gleichzeitig ist das sowas, wo die Hälfte der wissenschaftlichen Community sagt, oder sagen wir mal 90% sagt, das gibt es nicht. Und 10% oder vor allen Dingen auch Therapeuten sagen, wahrscheinlich gibt es das. Und es gibt ja auch dieses Phänomen, dass man quasi im therapeutischen Raum Geschichten aufbaut und die es gar nicht gibt. Quasi also falsche Erinnerungen einsetzt durch Suggestionen. Dazu gibt es auch sehr, sehr viel Forschung. Und ich glaube, das ist so ein Bereich, wo wir tatsächlich sagen müssen, da wissen wir gerade noch nicht, was da passiert. Ich habe es manchmal gehört, dass es sowas gibt, dass auf einmal Erinnerungen hochkommen, die verdrängt waren, wenn man über die Körperebene geht. Aber ich habe selber einfach in meiner eigenen Praxis, irgendwie war das noch nie relevant. Oder vielleicht einmal relevant. Und es ist so ein Bereich, wo ich mich irgendwie, wo wir wirklich ganz ehrlich sagen müssen, das wissen wir gerade noch nicht, ob das möglich ist, wie das möglich ist. Und wo auch, glaube ich, das wichtig ist, dass Menschen, die das erfahren, das einfach gewürdigt ist, dass dieses Phänomen bei ihnen so ist und nicht angezweifelt werden muss. Das Wichtige ist ja, ob man sich dann darauf versteift, dass das wieder eine neue Geschichte ist, an der man festkrallen will, oder ob es dann das Ziel ist, wirklich symptomfrei zu werden oder weniger Symptome zu haben. Das ist immer so ein ganz heikler Bereich einfach.
Ja.
Ja.
Wo du ja aber sagst, dass es auf jeden Fall möglich ist, und das ist ja, also der Begriff, den du da prägst, ist Erinnerungsupdate. Mhm.
Ja, ja.
Das ist auch so dein Steckenpferd, glaube ich, ja, wie du mir mal gesagt hast.
Ja.
Kannst du da vielleicht noch ein bisschen was dazu sagen?
Ja, total gern. Also das ist, vielleicht habt ihr den Begriff auch eher schon mal gehört, so Rekonsolidierung. Vielleicht hast du den auch schon mal gehört.
Mhm. Nach Pavlov normalerweise, oder? Wenn wir jetzt von der klassischen Konditionierung reden.
Ganz genau. Also das es ist wirklich, also Erinnerungsupdate, ich habe den Begriff gewählt, einfach weil er sehr neutral ist und weil er sich nicht an irgendwelchen Mechanismen quasi festklammert und weil er Menschen weniger verwirrt als dieses Wort Rekonsolidierung. Weil das wirklich Spannende ist, dass man bis Ende des letzten Jahrtausends dachte, dass diese emotionalen Reaktionen, sowas wie Ängste, Traumatrigger, diese eingefrorenen Verhaltensweisen, die man immer wieder tut, dass all diese emotionalen Erinnerungen, also diese quasi nicht sprachlichen Schema, die in uns als Lösungsversuch für eine Situation angelegt sind, dass die für immer sind. Das war wirklich das wissenschaftliche Paradigma. Davon waren Menschen überzeugt. Und dann gab es einen frechen Forscher, der beschlossen hat, dass er dazu forschen möchte und zu seinem Chef gegangen ist. Der Chef war Joseph Ledoux, das ist so der berühmteste Neurowissenschaftler unserer Zeit, würde ich sagen. Und der sagte, nein, dazu darfst du nicht forschen. Diese Erinnerungen, die sind für immer, die werden sich nie verändern. Und dann hat dieser coole Forscher einfach weiter geforscht, Karim Nader heißt er, und hat quasi, hat einfach erforscht, dass diese Erinnerungen veränderbar sind. Und das heißt, dass wir Ängste und all diese Dinge, wenn wir in einem ganz speziellen Schema arbeiten, wie sich Erinnerungen verändern, in Anführungszeichen, und zwar, wenn man sie auf eine bestimmte Weise reaktiviert und dann erfahrbar wird, dass diese alte Schutzreaktion nicht mehr notwendig ist. Also wenn wirklich man die Angst spürt und dann gleichzeitig merkt, so boah, die gehört zur Vergangenheit, das brauche ich nicht mehr, auf so einer Erfahrungsebene. Mhm. Dass dann wie ein Update geschehen kann, wenn neue Informationen immer wieder präsentiert wird. Und gerade bei so ganz spezifischen Ängsten, sowas wie sei nicht Flugangst oder Auftrittsangst oder ja, auch bestimmten Triggern, die man wirklich irgendwann mal bekommen hat, einfach in einem stressigen Moment und die wirklich nicht mehr notwendig sind, ist es möglich, das zu verändern. Und die Forschung geht davon aus, dass es auch allgemein möglich ist, wir nur noch quasi herausfinden müssen, was auch gerade so besonders starke Erinnerungen zum Beispiel brauchen oder besonders starke Ängste brauchen, um sich nachhaltig zu transformieren. Und wenn sich das mal verändert hat, dann sind unsere Reaktionen nachhaltig verändert. Und das ist quasi das, woran die Forschung jetzt seit 25 Jahren forscht und was einfach so ein spannender Bereich ist, weil ganz viele therapeutische Methoden haben diesen Schritt integriert, nur dass sie ihn noch nicht immer wieder an diese Forschung angleichen. Und das Spannende ist, wenn man den Prozess verstanden hat, kann man auch die eigene Methode, mit der man arbeitet, egal ob es jetzt Klopfen, EMDR oder auch sprachbasierte Methoden sind, darauf abgleichen, dass wirklich dieser Prozess optimiert wird. Dass nicht quasi die eigene Methode immer starr nach Methode XYZ angewandt wird, weil es geht ja nicht um die Methode, es geht um den inneren Prozess, der stattfindet. Und das finde ich einfach so faszinierend, dass eigentlich die ganze Psychotherapie an einem Punkt angekommen ist, wo wir sagen können, es geht zum einen darum, das Nervensystem zu regulieren, es geht darum, diese Erinnerung zu transformieren und irgendwie auch so ein bisschen so das Mindset, also die Gedanken so umzustrukturieren, dass am Ende ein Outcome rauskommt, was wir wollen. Aber dass es eben auch ganz viel halt um dieses Regulieren und Transformieren geht, was Prozesse sind, die quasi in uns ablaufen und die wir auf verschiedenen Wegen erreichen können. Und ich finde einfach diesen Gedankengang so spannend, dass wir die Physiologie und irgendwie auch die Biologie von diesen Prozessen so langsam immer besser verstehen und dadurch dann auch ja die Methoden an diese Prozesse angleichen können und sie optimieren können. Ja.
Und so Klopfen ist dann, oder kann man sich vorstellen, wie so ein Turbo quasi für dieses Erinnerungsupdate?
Ja, also ich glaube schon. Ich glaube, das ist schon. Und gleichzeitig ist es auch da so, dass es halt auch nicht immer passiert, aber es ist eben so diese neue Erfahrung quasi, die man macht. Das ist halt eine Ganzkörpererfahrung. Und im therapeutischen Setting dann sogar noch eine zwischenmenschliche Ganzkörpererfahrung, wo auch viel Humor und Spiel und so dabei ist. Und Andrew Huberman sagt, dass Spiel und Trauma quasi unterschiedliche Netzwerke sind, die so gegensätzlich sind. Und dass nicht gleichzeitig Trauma und Spiel aktiviert ist, weil das eine Netzwerk das andere so ein bisschen wie nicht unterdrückt, aber die sind nicht gleichzeitig aktiviert, sagt er. Und ich fand die Erklärung irgendwie ganz cool. Auch dazu war, warum Spiel so wichtig ist, weil wir dadurch irgendwie einfach immer mehr Optionen sehen und ja, irgendwie aus dem Stress leichter rauskommen, wenn wir in den Spielmodus wechseln. So.
Ist vielleicht auch ein Regulationsmechanismus, den Kinder schon so intuitiv mit sich nehmen.
Total. Also
gerade weil sie auch in jungen Jahren natürlich anfälliger für verschiedene Stressoren sind. Und ja, dann haben sie diesen Spielmechanismus eigentlich.
Auch ja, sehr interessant. Ja, total. Ja. Und die lernen ja auch noch so viel. Und man sagt wirklich, dass wir am besten lernen im Spiel. Und wir versuchen ja eigentlich dann auch im Therapeutischen und auch wenn wir das Klopfen alleine anwenden, auch was Neues zu lernen, nämlich dass die Vergangenheit nicht gefährlich, also dass die Vergangenheit vorbei ist und die Gegenwart anders ist als die Vergangenheit. Und ich finde das immer logisch, dass so diese spielerische Komponente und auch so dieses, dass es echt Spaß machen darf, einfach auch Neuroplastizität anregt. Was ja bei Kindern auch, die lernen ja die ganze Zeit und ganz viel Spiel auch.
Ja. Eine weitere Facette, die ich auch in deinem Buch eben sehr, sehr spannend finde, ist die Auswirkungen auch einfach von körperlicher Nähe oder auch von Berührung. Mhm. Also auch über die CT-Afferenzen, die ja verschiedenste Hormone aktivieren. So.
Ja.
Das ist ein Bereich, der war mir so in der Gesundheit irgendwie noch nicht so präsent tatsächlich.
Total, total. Und es ist so, also allein zu wissen, dass es diese Rezeptoren gibt, macht irgendwie glücklich, finde ich. Ja. Die sind so, man kann sich das so vorstellen, unsere Haut ist sowieso kleine Telefonleitungen. Und da gibt es einmal eine Telefonleitung, die ist ganz super schnell. Und die sendet so Informationen wie, boah, zieh deinen Fuß zurück, da ist eine spitze Scherbe auf dem Fußboden. Oder, boah, die Herdplatte ist echt heiß, nicht anfassen. Also es sind ganz schnelle Informationen über genaue Informationen, wo ist irgendwas gefährlich, so in etwa. Und dann gibt es eine Telefonleitung, die sendet Informationen über sanfte Streichelbewegungen, dann feuern diese Rezeptoren am besten. Und auch ganz besonders, wenn das von jemand ist, den wir mögen, also liebevolle Berührung von jemand, der uns irgendwie sympathisch ist oder dem wir nah sind, löst einfach in uns aus, dass das parasympathische Nervensystem aktiviert wird, dass die Herzfrequenz sinkt, dass die Herzratenvariabilität steigt, dass Schmerz gelindert wird, wir uns besser fühlen. Und es ist so ein bisschen so, wie wenn diese Rezeptoren wie, die senden keine Informationen im eigentlichen Sinne, sondern die machen, dass wir uns wohler fühlen. Ich glaube auch, die machen, dass wir einfach Zuneigung und Liebe spüren. So, also das lösen die aus, weil sie eben auch Oxytocin wird freigesetzt, wenn die aktiviert werden. Es wird in einem Areal verschaltet, was sich Insula nennt. Und das ist so der Bereich, wo unsere körperlichen Empfindungen und bewusst werden und gleichzeitig auch wie emotional eingefärbt werden. Und auch so Mitgefühl ist in diesem Bereich mit aktiviert und auch so ein Empfinden von, das bin ich. Also irgendwie sind da ganz viele spannende Erlebnisse werden uns durch dieses Gehirnareal ermöglicht oder mit ermöglicht. Genau, und das ist wirklich so, wie wenn unsere Haut zwei oder so verschiedene Aufgaben hat. Das eine ist Information, das andere ist Bindung, Regulation, Beziehung. Und in der Medizin wurde quasi, also das ist, ich habe letztes Jahr oder vorletztes Jahr bin ich mal in eine Buchhandlung gegangen, habe alle Medizinbücher nochmal durchgeforstet, ob das inzwischen anders ist. Und die haben vielleicht eine Seite im Lehrbuch oder einen irgendwie so eine Spalte in einer Tabelle. So, also die sind halt auch erst seit 1990 bekannt. Ja.
Da finde ich, also da hast du auch erwähnt, dass es auch ein Selbstregulationsmechanismus ist. Das genau. Spontane Selbstberührung nennst du das, glaube ich?
Ja, genau. Das kommt von Martin Grunwald aus Leipzig. Der hat so Forschung dazu gemacht, dass wir uns bis zu 800 Mal im Gesicht berühren am Tag. Und zwar in den Momenten, wo es irgendwie knifflig wird. Also wenn man dann irgendwie so sitzt und überlegt, so, was war das denn? Also es gibt so viel. Und es ist auch so lustig, wenn man sich überlegt, also was machen wir, wenn wir uns über jemand anders aufregen? Wir machen so. Was machen wir, wenn wir denken? Wir machen so. Was machen wir, wenn wir irgendwie einen Schreck kriegen? So. Was haben die Leute früher gemacht, wenn sie Probleme hatten? Sie sind in die Kirche gegangen und haben gesagt, lieber Gott, ich bitte, nimm alle Sünden von mir. Ich habe furchtbare Dinge getan. Bitte verzeih mir das. Und wir sagen halt, okay, jetzt verzeihe ich mir das, weil ich mir klar mache, dass ich das nicht anders konnte.
Ja.
Das ist irgendwie, vieles davon kommt einem dann irgendwie schon bekannt vor.
Ja, und das sind ja auch inhärente Mechanismen. Das zeigt sich ja schon im embryonalen Stadium.
Ja, genau.
Bei Babys, wenn die Stress ausgesetzt sind. Und das fand ich, also das ist mir auf jeden Fall hängen geblieben.
Spannend. Ja, das finde ich auch bis heute total spannend. Genau, wenn die Stress ausgesetzt sind, berühren die sich häufiger im Gesicht.
Ja. So allgemein, also mein Gefühl, als ich mich einfach mit deiner Arbeit auseinandergesetzt habe, ist, dass Heilung einfach geschieht, wenn man sich wieder richtig im Leben integriert. Wenn man irgendwie richtig teilnimmt an sozialen Events, wenn man wieder hier Nähe schafft, wenn man wieder anfängt zu spielen, zu tanzen, auf seine Intuition vertraut. Und das finde ich einfach super schön, wie du das rüberbringst. Und trotzdem mit so einem wissenschaftlichen Ansatz, ja.
Ja, danke. Ja, meine eigene Geschichte, ich erzähle das oft kurz, ist, dass ich nach einem Arztfehler 14 Jahre lang krank war und 10 Jahre lang davon außerhalb vom Haus im Rollstuhl saß. Und ich bin auch wieder gesund, aber es ist so eine Challenge, von quasi so weit unten, so weit oben zu kommen. Und man wird sehr demütig, wenn man so merkt, boah, es gibt ja immer diese Menschen, die verkaufen einem was und dann sagen sie, boah, wenn du dieser einen Methode folgst, dann wird alles gut. Und wenn man wirklich in der Scheiße sitzt sozusagen, dann folgt man all den Methoden. Man merkt so, boah, alle haben ein bisschen recht, aber keiner ganz. Und irgendwann fängt man auch so an zu merken, interessant. Also diese Geschichte, dass alles so hart ist und man so hart für alles kämpft, ist auch Teil von dem, dass das eigene Leid noch gewürdigt werden muss vielleicht. Ich weiß es nicht. Es ist so, irgendwann fängt man auf jeden Fall an zu merken, okay, tanzen macht mehr Spaß als sich abzuquälen, wenn es wieder geht. Aber es ist, glaube ich, so ein spannender Prozess, so dieses, ja, ich stimme dir da total zu. Also ich glaube, letztendlich geht es immer darum, wirklich das Leben zu lieben am Ende. Und so viele, und die Sachen, die am wirksamsten sind, sind sehr häufig die, die auch wirklich Spaß machen. Also ich habe mich durch alles durchprobiert und bin letztendlich auch immer bei den Sachen gelandet, die so richtig Spaß machen am Ende.
Du sprichst mir wirklich aus der Seele. Ja. Antonia, ich hätte noch vielleicht eine letzte Abschlussfrage. Und zwar einfach, wenn man jetzt mit Pep zum Beispiel arbeiten möchte, wo findet man denn gute Therapeuten? Gibt es irgendwie ein Netzwerk oder so?
Das ist total die gute Frage. Es gab mal eine Therapeutenliste, aber die war irgendwann so unaktuell, dass die, glaube ich, momentan nicht da ist und irgendwie überarbeitet wird. Ich habe keine Ahnung, was mit der ist. Ich würde immer raten, einfach mal zu googeln, wo man Menschen findet, online oder in echt, die schon ein bisschen Erfahrung damit haben. Und da kann man einfach PEP, Prozess und Embodiment fokussierte Psychologie und den eigenen Ort eingeben und einfach auch oder auch online gucken. Also ich habe auch viel Erfahrung mit online gemacht in meinem Leben schon. Und dann gibt es auch wirklich coole Selbstanwendungsbücher. Und zum Beispiel bei der Polyvagalakademie, da gebe ich immer wieder Kurse, da wird irgendwann auch im nächsten Jahr, glaube ich, ein Selbstanwendungskurs passieren. Ich erwähne das deswegen, weil es wirklich leichter ist. Also es ist nicht so leicht, immer gute Therapeuten zu finden, zu denen man passt, die man sich leisten kann und so weiter. Und ich glaube halt, dass generell, wenn man es irgendwo, also Video, ich würde immer Video und Buch zusammen, wenn man das irgendwie selbst testen möchte, sonst auch einfach sich lieber eine Stunde mal nehmen bei jemandem, der es wirklich kann. Ich habe das auch am Anfang so gelernt. Ich habe mir auch damals im Studium einfach ein paar Sitzungen bei jemand genommen, weil ich das einfach begreifen wollte, wie es wirklich funktioniert. Es ist dann doch noch so ein Unterschied. Dann kann ich tatsächlich auch mein Buch empfehlen, weil man so viele Sachen über die, also ich schreibe es gerade für die englische Version um und merke, dass es eigentlich ein Update ist von dem Wissen über Heilung und Psyche generell über die letzten so 40 Jahre, würde ich sagen, weil es ist, und das noch nicht mal halb vollständig, aber in den letzten 40 Jahren haben wir so viel rausgefunden, wo das Allgemeinwissen der Welt einfach noch krass Nachholbedarf hat, wo Menschen wie du zum Glück sich ransetzen und coole Podcasts und das immer mehr in die Welt bringen, aber es ist halt echt, vieles wissen wir einfach wirklich noch nicht. Und sich damit wirklich auseinanderzusetzen, was sind die Grundprinzipien so, kann auch helfen. Und ja, dann eben immer auch gucken, so mit was traue ich mich alleine zu arbeiten und wo brauche ich jemanden, um an so große Themen ranzugehen. Das ist immer das, was mir total wichtig ist. Das ist eine Methode der Selbsthilfe, aber es ist halt auch eine Methode, wo es wirklich hilfreich ist, wenn man das mit jemand gemeinsam macht. Und ja, es werden ständig neue Leute darin ausgebildet. Und die sind dann auch wirklich also super ausgebildet. Also mit denen kann man das lernen und anwenden.
Ja, vielen, vielen Dank. An der Stelle würde ich das Interview auch gerne beenden. Vielleicht auch mal in Zukunft noch mal was. Ansonsten auf Wiedersehen.
Vielen Dank, dass du dabei warst. Hol dir unter www.schnelleinfachgesund.de noch mehr Gesundheitstipps direkt zu dir nach Hause. Dir hat die Folge gefallen? Dann lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, damit mehr Hörer auf uns aufmerksam werden und von diesem Wissen profitieren. Wir wünschen dir eine gesunde Woche. Dein SEG-Team.